Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Das Theodizee-Problem ist eines der grundsätzlichsten Probleme der Theologie überhaupt. Wie kann Gott das zulassen? Und nie zuvor ist dieses Grundsatzproblem drastischer offenbar geworden als durch die Shoah, den Völkermord an 6 Millionen Juden. Und mit der Frage haben sich seitdem immer wieder Menschen aus Theologie und Philosophie den Kopf zerbrochen. Und werden das auch in Zukunft tun, denn die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes in einer ungerechten Welt wird sich immer wieder stellen. Aber was ist mit den Menschen, die den Holocaust erlebt und ihn nur mit Glück überlebt haben? Wie wurde ihr Glaube erschüttert? Wie hat er sich verändert, vielleicht sogar gefestigt? Michael Brandt hat in Israel Holocaust-Überlebende getroffen und ihnen diese grundsätzliche Frage gestellt. Wo war Gott während der Shoah?
Wo war Gott? Man sagt doch, Gott ist in uns, neben uns, über uns, auf der ganzen Welt. Wenn dort so was Schlimmes passiert und Gott war nicht dabei, 1,5 Millionen Kinder das Leben zu retten, dann gibt es überhaupt keinen Gott.
Ich kann heute alleine nicht fassen, was wir überlebt haben. Und wenn ich noch höre von anderen Menschen, was die gelitten haben, dann rede ich schon gar nicht mehr. Dass wir den raus mit dem Leben. Ich sage, der liebe Gott hat geholfen. Er wollte unbedingt, dass wir so ein Leben.
Elohim, it depends how you see it. It's a metaphysical.
Unser Gottesbild, es ist eine recht individuelle Angelegenheit. Ich sage Ihnen, ich habe nicht einen einzigen Tag meinen Glauben verloren. Ich wusste, dass es eines Tages enden wird, dass wir eines Tages wieder normale Menschen sein werden. Ich war sehr zuversichtlich und bin es bis heute.
People. I was very optimistic. Till today I am.
Sally Beryl, Hadassah Weinrebe und Moshe Bleiweiß haben den Holocaust als Kinder und Jugendliche überlebt. Heute sind sie über 90 Jahre alt. Sie leben in Israel. Drei unterschiedliche Menschen, drei unterschiedliche Antworten auf die Frage, wo war Gott während der Shoah? Eine auch persönliche Frage. Die Theodizee-Frage, die Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts des Leids in der Welt. Eine Frage, die vor allem junge Holocaust-Überlebende beschäftigt hat. Denn oft waren ihre Mütter, Väter und Geschwister ermordet worden, wie jene von Sally Perel und Moshe Bleiweiß. Es sind Erfahrungen, die den 98-jährigen Bleiweiß bis heute berühren. Er überlebte mehrere Konzentrationslager und einen Todesmarsch, unter anderem war er Zwangsarbeiter im KZ Auschwitz. Bei der Ankunft dort sah er das letzte Mal seine Familie.
They were vergast and verbrannt.
Damals war er Anfang 20. Wenn er sich an die Rampe in Auschwitz erinnert, dann wirkt Moshe Bleiweiß plötzlich in sich versunken. Er beschreibt die sogenannte Selektion. Dabei wurde ein Teil der ankommenden Gefangenen sofort in den Tod geschickt und andere zur Zwangsarbeit. Bleiweiß macht die Gesten des berüchtigten Lagerarztes Josef Mengele nach.
When I saw Mengele, it was right, left.
Als ich Mengele sah, zeigte er immer nach rechts und nach links, nach rechts und nach links. Und ich sah meinen Vater. Und als sie gehen mussten, drehte er sich um und schaute nach meinem Bruder und mir. Er begriff, dass wir in den Tod gehen und wir zumindest erstmal weiterleben. Es war der furchtbarste Tag in meinem Leben. Ich träume immer noch von meinem Vater und dann schaut er immer so gut aus, so jung.
So nice, young, nice.
Er versuche zu verdrängen, sagt der heute 98-Jährige, aber diese Erfahrung sei einfach zu grausam. Wenn Moshe Bleiweiß sich erinnert, ist ihm seine Trauer auch heute noch anzumerken, aber eine Wut auf Gott habe er nicht empfunden.
Ich war nicht wütend, aber ich habe nicht verstanden, warum ich überlebt habe. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann richte ich nicht darüber. Aber mein Gefühl war die ganze Zeit, dass Gott möchte, dass ich überlebe.
Moshe Bleiweiß stammt aus einer chassidischen Familie aus Lodz. Der Chassidismus ist eine mystische Strömung im ultraorthodoxen Judentum. Für Bleiweiß sind Glaube und religiöse Pflichten miteinander verbunden, aber ultraorthodox ist er heute nicht mehr. Er trägt keine Kippa und lebt in Israels säkularer Hochburg Tel Aviv. Und dennoch?
In the morning I say some short prayer.
Am Morgen sage ich ein Gebet auf. Ich mache kein Feuer am Schabbat und andere Kleinigkeiten. Zum Beispiel kaufe ich koscheres Fleisch. Kurz gesagt, ich habe die Religion nicht ganz aufgegeben.
Anders sein Bruder, der habe nach dem Holocaust mit der Religion gebrochen, sei aber im Laufe seines Lebens wieder chassidisch geworden.
Ich glaube an Gott, ich glaube, es gibt einen Gott, weil sonst hätten es viele Sachen nicht gegeben in der Welt. Und ich glaube, dass er gute Menschen ja hilft, vielleicht nicht alle, aber er hilft gute Menschen. Und ich probiere zu sein ein guter Mensch. Und ich sage immer, lieber Gott, sag mir, wo ich helfen kann. Ich möchte gerne noch helfen.
Ihre Familie, so Hadassah Weinrebe, floh aus Berlin, als sie etwa 7 Jahre alt war. Sie, ihre Eltern und Geschwister überlebten in der Nähe kleiner italienischer Bergdörfer. Die Eltern der inzwischen 96-Jährigen pflegten jüdische Gebote und Traditionen wie die Schabbatruhe. Das präge sie bis heute, zumindest teilweise.
Heute sind Sachen da, was ich heute nicht mache. Und ich sag immer zum lieben Gott, soll mich verzeihen, wenn ich Schabbat fahre.
Immer wieder betont Weinrebe, wie dankbar sie ist, dass sie überlebt hat. Ihren Dank richtet sie auch an Gott. Zugleich lässt sie die Frage aber nicht los, ob dieser Gott dann nicht auch schuld daran sein muss, dass Millionen Menschen im Holocaust ermordet wurden.
Was haben die armen Kinder gemacht? 1,5 Millionen. Ich habe keine Antwort. Sogar fromme Menschen habe ich gefragt. Haben sie gesagt, dass der liebe Gott weiß, was er macht. Aber da habe ich gesagt, es ist gegangen in der Gas, Mutter mit Kind am Arm. Warum hat das der liebe Gott zugelassen? Sie wissen keine Antwort.
Sally Perel glaubt nicht an Gott. Für den heute 97-jährigen Holocaust-Überlebenden kann es nach Auschwitz keinen Gott geben.
Ich glaube, das Leben ist das heiligste Wert. Alles andere, soll sich noch so heilig nennen, ist diesem Wert untergeordnet.
Geboren wurde Sally Perel in Peine in Norddeutschland. Vor allem seinem Vater war es wichtig, jüdisch-religiös zu leben, wie vielen zugewanderten Juden aus Osteuropa. Sally Perel wuchs aber zwischen christlichen sowie kommunistischen Nachbarn auf.
Sonntags ging ich immer mit Nachbarn in die Kirche und freitagabends und Samstag mit Papa in die Synagoge.
Perel lebt heute in der Nähe von Tel Aviv. Er versteht sich als kultureller Jude und trotzdem gibt es in seinem Wohnzimmer eine Menorah und einen Schabbatkelch. In einer Ecke auf einem kleinen Tisch stehen sie, auf einer weißen Decke verziert mit Blumenstickereien.
Das ist für mich die heilige Ecke, so dass etwas Jiddischkeit ist in diesem Haus geblieben. Ein bisschen Jiddischkeit wollte ich doch behalten für die Kinder.
Wir wissen von Versuchen, das Shofarhorn in Lagern zu blasen. Lager ist hier natürlich ein weiter Begriff. In den Vernichtungslagern war es sehr schwierig, religiöse Praktiken zu bewahren. Aber sogar dort versuchten Menschen, wenigstens teilweise an jüdischen Ritualen festzuhalten, weil sie ein Teil ihres Lebens waren. Das verbindet mit der Tradition,
sagte Dan Michmann. Der israelische Historiker leitet das International Institute for Holocaust Research der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. In der Sammlung der Gedenkstätte gibt es ein Shofar, ein Horn, das traditionell anlässlich des jüdischen Neujahrsfestes ertönt. Angefertigt wurde es in einem Konzentrationslager. Für religiöse Traditionen riskierten einige Gefangene sogar ihr Leben.
Während der Shoah lassen sich verschiedene Reaktionen beobachten. Es gibt Menschen, die wütend werden, darunter auch Rabbiner. Sie werfen alles weg. Andere halten an der Religion fest, weil sie ihnen Sicherheit gibt.
Denn durch den Glauben gehörten sie zu etwas jenseits dessen, was gerade in den Lagern geschah, sagt Michmann. Das habe vielen Stärke gegeben, selbst im Angesicht des Todes.
Nach meiner Vorstellung ist Gott das Absolute von allem Absoluten. Das enthält alles Gute, aber auch alles Schlechte. Im Judentum gibt es keine Dichotomie zwischen Himmel und Erde, Gott und dem Teufel. Wir haben diesen Begriff von Hölle nicht. Das ist alles ein Teil von dem Totalen, was unser Universum ausmacht.
Uri Temal hat die Shoah als Kind überlebt. Er war in den 1960er Jahren junger Gemeinderabbiner in West-Berlin. Einige Juden seien nach dem Holocaust praktisch antireligiös geworden, andere Überlebende seien aus Dankbarkeit religiös geworden. Der liberale Rabbiner betont hingegen vor allem den freien Willen, mit denen Gott die Menschen ausgestattet habe.
Da müssen wir verstehen, dass Gott in Auschwitz war und dass diejenigen, die die Verbrechen in Auschwitz und in der Shoah begangen haben, eben falsche Entscheidungen getroffen haben, den falschen Weg gegangen sind, ihre Intelligenz und ihren Willen in falscher Weise verwendet haben. Gottes Wille war da, aber die Menschen haben ihn mit Füßen getreten. Die Shoah von den Nationalsozialisten, begonnen und ausgeführt, war ein Kampf gegen Gott. Nationalsozialismus ist eine antigöttliche Ideologie. Und die ersten, die zerstört werden mussten, waren nach der Meinung von diesen Nationalsozialisten jene, die am nächsten das Göttliche vertreten. Und das waren die Juden.
Der Auschwitz-Überlebende Moshe Bleiweis hat bis heute Albträume. Aber nach dem Holocaust standen das Ankommen im neuen Land, die neu gegründete Familie und der Alltag für ihn im Vordergrund.
Wir haben einfach weitergelebt. Wenn man etwas nicht versteht, lebt man einfach weiter und weiß, ich bin nicht der Herrscher über mein Leben.
Wo war Gott während der Shoah? Diese Frage scheint Moshe Bleiweis bis heute zu beschäftigen. Der Titel seiner Autobiografie ist ein Vers aus der Tora und er verbarg sein Angesicht.
Wo war Gott während der Shoah? Antworten nicht von Philosophen und Theologen, sondern von Holocaust-Überlebenden. Michael Brandt hat sie eingesammelt.